Marienroth Podcast, powered by Landau Media.
Bastian Henrichs ist Pressesprecher bei der NGO Viva Con Agua. Im Interview erklärt er uns unter anderem, wie man als Organisation, die ein ausgeprägtes Fundraising auf Live-Events durchgeführt hat, unter Corona-Bedingungen neu denken musste und was es bedeutet, wenn weltweit über 700 Millionen Menschen keinen Zugang zu ordentlichem Trinkwasser haben. Alles fing mit einem Fußballer an und inzwischen ist Viva Con Agua sehr viel mehr. Ton ab! Bastian, ich persönlich kenne Viva Con Agua aus den Nullerjahren, wenn ich auf so größeren Festivals und Konzerten unterwegs war und eure Freiwilligen die Pfandbecher eingesammelt haben und mit diesem eingenommenen Geld Brunnen in Entwicklungsländern den Bau angeschoben haben. Inzwischen ist Viva Con Agua ganz schön viel mehr. Magst du vielleicht so einen kurzen Rundumschlag geben, was die Organisation inzwischen alles macht und was sie vielleicht auch ausmacht?
Voll gerne. Das wird jetzt ein längerer Monolog dann wahrscheinlich, weil es ist mittlerweile relativ viel dazugekommen, das stimmt. Also Viva Con Agua gibt es seit 2006, da ist es offiziell gegründet, der Verein Viva Con Agua de St. Pauli e.V., 2005 war Benjamin Adrian, damals Fußballprofi beim FC St. Pauli auf Kuba und hat da die erste Erfahrung oder die erste Begegnung mit Menschen gehabt, die nicht direkt Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und dann hat er zurück in St. Pauli den Verein gegründet, indem er mit ganz vielen Leuten sich umgeben hat und Leute aktiviert hat, Trinkwasserprojekte zu unterstützen, gemeinsam mit der Welthungerhilfe. Das war die erste Partnerorganisation, die auch heute immer noch eine unserer engen Partner ist. Und seitdem hat sich sehr, sehr viel entwickelt. Es hat angefangen, dass wir 2010 das Wasser angefangen haben zu produzieren. Also das Viva Con Agua Wasser, das man vielleicht auch mittlerweile aus Bars, Kiosken oder auch aus Supermärkten kennt. Das ist unser erstes Social Business. Das bedeutet, die Flaschen, die da verkauft werden, mittlerweile sind es so um die 30 Millionen im Jahr. Die unterstützen ebenfalls unsere Trinkwasserprojekte, dadurch einfach durch die Lizenzgebühren. Also wir haben einen Abfüller, der sitzt in Husum, das ist der Husumer Mineralbrunnen. Und von den Flaschen landet dann ein Teil der Erlöse bei Viva Con Agua, also beim Verein und somit in Trinkwasserprojekten. Auf dieses Modell haben wir dann aufgebaut und haben mit Goldeimer, mit der Millantor Gallery und Viva Con Agua Arts, also einer Kunstsparte sozusagen von Viva Con Agua, und seit neuestem mit der Villa Viva mehrere Unternehmen um den Verein und die Stiftung, die auch 2010 dann gegründet wurde, herumgebaut. Die alle wirtschaften, sind gemeinnützige GmbHs, deren Gewinne und Erlöse letztlich dann in den Verein und in Trinkwasserprojekte fließen. Wir haben mittlerweile auch Organisationen in Österreich und der Schweiz, in Uganda und in Südafrika, in Mosambik entsteht es auch gerade. Da legen wir immer sehr großen Wert drauf, dass in den Ländern oder wir versuchen in den Ländern Menschen zu finden, die Lust haben, sich mit Viva Con Agua für sauberes Trinkwasser in ihrem Land dann zu engagieren und aktivieren die. Und in Uganda und Südafrika hatten wir dann die Situation, dass sich Leute gefunden haben und dann eine eigenständige Organisation gegründet haben, die dann auch eigene Projekte sozusagen durchführen. Das ist einmal so das ganz Grobe, dieser Kosmos Viva Con Agua. Außer auf Konzerten und Festivals sind wir auch in Stadien unterwegs und sammeln Pfandbecher. In den letzten 2 Jahren war das natürlich nicht so viel, weil es einfach viel weniger Events gab, bis gar keine. Was eine schwierige Situation letztlich für uns war, weil das schon ein großes, ein Standbein sozusagen war, wo irgendwie letztlich dann auch mehrere hunderttausend Euro drüber in den Verein und in die Projekte geflossen sind. Wir machen verschiedene Events und wollen immer wieder aufmerksam machen auf die globale Trinkwassersituation, weil das einfach eine Situation ist, die uns noch über Jahre beschäftigen wird und die auch forciert durch den Klimawandel sich noch verstärken wird. Im Moment ist es so, dass 771 Millionen Menschen keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Das sind mehr Menschen, als in ganz Europa leben. Von daher ist es schon ein Themenkomplex, dem man durchaus Aufmerksamkeit widmen kann. Und der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist eben auch ein Menschenrecht, seit 2010 von den Vereinten Nationen anerkannt als Menschenrecht. Und wir versuchen einfach daran zu arbeiten, dass jeder Mensch dieses Recht auch wahrnehmen kann.
An der Stelle wäre für mich nochmal interessant, gerade weil du sagtest, dass in den letzten 2 Jahren natürlich durch die fehlenden Live-Events da auch was weggebrochen ist. Wie habt ihr es denn bisher kompensieren können oder haben sich einfach andere Aktionen und Optionen so vielleicht auch in den Vordergrund spielen können und auch müssen, dass man sagen kann, na, man hat zumindest für die Zeit, in der es nicht da war oder da ist, dieses Fundraising per Pfandbecher, für genügend Einnahmen gesorgt?
Ja, wir haben das hingekriegt. Wir haben schon so eine kleine Transformation auch hingelegt seitdem. Wir haben relativ früh angefangen, im April 2020 war das, glaube ich, haben wir das erste digitale Event, Streaming-Event sozusagen gemacht und haben da einen 36-Stunden-Livestream auf Instagram gestartet mit ganz vielen Menschen, die auch mit teilweise mit hoher Reichweite die sich daran beteiligt haben und die jeder dann eine halbe Stunde sozusagen eine Aktion gemacht hat. Das war denen so ein bisschen freigestellt und die konnten machen, was sie wollen. Sind lustige Sachen zustande gekommen und darüber haben wir dann auch Spenden gesammelt. Und da das am Anfang war das noch neu und war irgendwie interessant und cool so. Und da haben viele mitgemacht und wir haben große Aufmerksamkeit bekommen und dann auch Spenden bekommen darüber. Das hat dann so ein bisschen nachgelassen. Irgendwann wurden die Leute müde, diese digitalen Events zu machen. Wir haben aber trotzdem daran auch festgehalten und haben auch Streaming-Events einfach gestartet. Haben mit Twitch zum Beispiel kooperiert, dann irgendwann einfach uns mehr in den digitalen Raum bewegt und mehr Events in den digitalen Raum verlegt. Außerdem haben wir aber auch wirklich unsere Kommunikation so ein bisschen umgestellt und haben ja auch uns neue Touchpoints sozusagen gesucht und haben geguckt, mit wem können wir denn auf welchen Kanälen reden. Wir haben unser Newsletter zum Beispiel ausgearbeitet und wir haben sind verstärkt auf Unternehmen direkt zugegangen, haben Events gemacht, wo wir dann auch verstärkt Unternehmen zum Beispiel mit einbezogen haben und so. Und das hat alles irgendwie letztlich so gut funktioniert, dass wir in den letzten beiden Jahren dann auch ganz gute Ergebnisse eingefahren haben und sehr viel Geld, also mehr Geld als zuvor, auch sogar in die Projektgebiete und in die Projekte stecken konnten. Was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass wir die anderen Kosten sozusagen, Verwaltungskosten und Personalkosten, so ein bisschen gedrückt haben. Aber letztlich hat es alles einigermaßen funktioniert. Aber trotzdem sind wir aber auch wirklich, wirklich froh, wenn es dieses Jahr möglicherweise auch wieder losgeht mit mehr Konzerten und Festivals. Und dass wir auch dann wieder die vielen, vielen tausend Ehrenamtlichen, die sich ja für Viva Con Agua engagieren und die auch eben auf diesen Festivals und Konzerten vor allen Dingen unterwegs sind oder auch eigene Aktionen starten, dass wir die auch wieder aktivieren können und denen auch wieder sozusagen die an uns binden können stärker. Weil das hat auch ein bisschen gelitten, so der Austausch mit den vielen SupporterInnen, die Viva Con Agua hat.
Nun seid ihr aus meiner Wahrnehmung mit Viva Con Agua auf jeden Fall eher eine junge Marke und Organisation. Jetzt hast du selbst schon gesagt, ihr seid früher viel auf Konzerten unterwegs gewesen. Die Freiwilligen, die ich kenne, sind auch überwiegend junge Leute. Wie muss man denn jetzt in Zeiten wie diesen mit denen kommunizieren? Du hast jetzt schon gesagt, Newsletter, das klingt für mich noch relativ ja altbacken, aber sinnvoll. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und auf der anderen Seite hast du schon von Instagram gesprochen. Aber wahrscheinlich ist es ja so, dass ihr ja also zum einen mit den Unterstützerinnen und Unterstützern, aber auch generell mit euren Stakeholdern sehr unterschiedlich kommunizieren müssen. Gibt es da Kanäle, bei denen du sagst, naja, eigentlich ist im Wesentlichen alles digital? Oder gibt es sowas wie Print, TV, Fernsehen auch noch und das ist genauso wichtig?
Ja, beides. Also du hast recht, die Zielgruppe und auch die SupporterInnen sind eher jung und studentisch geprägt, würde ich jetzt mal sagen. Da haben wir aber auch festgelegte Wege, wie wir mit denen kommunizieren. Klar erreichst du genau diese jungen Leute vor allen Dingen über über Social Media. Nach Instagram ist es jetzt vor allen Dingen TikTok irgendwie, wo wir aktiv werden und auch viel mit den Menschen da in Austausch kommen. Wir nutzen eigentlich, letztlich nutzen wir so gut wie alle verfügbaren Kanäle, um mit der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten, ne? Und die jungen Menschen erreicht man eben über Social Media. Wenn wir ältere Menschen, die vielleicht eine potenziell spendenstärkere Zielgruppe sind, wenn wir die erreichen wollen, dann müssen wir das tatsächlich eher über klassische Medien tun, über Zeitung, Print, Fernsehen, Radio. Podcast ist natürlich auch irgendwie ein interessantes Thema. Das hören meiner Meinung nach auch eher Jungen wahrscheinlich, aber durchaus auch schon mittelalte Menschen, würde ich behaupten, die Podcasts hören. Aber insgesamt ist es halt so, dass klar, die Viva Con Agua wird älter, auch die Gründer werden älter, die MitarbeiterInnen werden älter, wobei wir auch immer wieder sehr, sehr guten Nachwuchs bekommen, was das angeht. Und wir haben, wenn wir jetzt über die Ehrenamtlichen reden, da haben wir klare Kommunikationskanäle. Also mit denen sind wir auch regelmäßig im Austausch. Es gibt ein Pool, nennt sich das bei uns, da kann man sich anmelden, wenn man Aktionen von Viva Con Agua unterstützen möchte. Und da sind eben all diese SupporterInnen und Ehrenamtlichen registriert sozusagen. Und es gibt ja so verschiedene Crews in verschiedenen Städten. Und da gibt es dann auch immer direkte Ansprechpartner, sodass auch wirklich dieser direkte Austausch immer gegeben ist. Es gibt ein Komitee, ein Ehrenamtskomitee sozusagen. Das ist so ein bisschen die Schnittstelle zwischen den Ehrenamtlichen und den Hauptamtlichen. Und da gibt es dann auch immer wieder Austausch mit denen, also direkten Austausch, jetzt ohne Umwege sozusagen. Ja, und sonst tatsächlich vielfältige, also alle möglichen Kanäle aktivieren und mit den Leuten irgendwie ins Gespräch kommen oder sie dazu bringen, irgendwie für Viva Con Agua aktiv zu werden. Das ist das Ziel letztlich.
Du hattest jetzt schon auch das Thema Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angesprochen. Ihr seid ja faktisch inzwischen auch ein Arbeitgeber. Also du hast ja so ein bisschen beschrieben, was da inzwischen alles so gemacht wird. Und natürlich, je mehr eine Organisation wächst, desto mehr Fachkräfte braucht sie natürlich auch. Merkt ihr diesen, ja, zumindest ist der medial ja deutlich kolportiert. Und auch wenn man im Umkreis fragt, so Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen schon davon, dass sie auch Schwierigkeiten haben, Nachwuchs und überhaupt Leute zu kriegen. Spürt ihr das oder ist es vielleicht inzwischen auch, ja, in Zeiten wie diesen, wo der Zeitgeist vielleicht auch ein bisschen in die Richtung geht, dass man noch viel mehr guckt, will man eine Arbeit haben, die auch wirklich Impact leisten kann? Merkt ihr das oder ist es genauso schwierig wie bei jedem anderen, jetzt gute Leute zu kriegen?
Nee, wir haben eigentlich haben wir keine Recruiting-Probleme. Wir haben tatsächlich letztes Jahr auch das Team nochmal vergrößert, so ein bisschen antizyklisch und haben gedacht, wir investieren jetzt in dieses Jahr, um dann auch gestärkt aus der Corona-Krise hervorzugehen, haben so ein paar Sachen umgestellt intern und neue Rollen vergeben und so weiter. Eigentlich haben wir bisher keine Probleme, Menschen für Viva Con Agua zu begeistern. Meiner Meinung nach, ich habe jetzt mit dem Recruiting an sich nicht so viel zu tun, aber meiner Meinung nach liegt es auch wirklich daran, dass Viva Con Agua als attraktiver Arbeitgeber gilt. Zwar nicht unbedingt, was das Gehalt angeht, aber das Gefühl ist schon, dass gerade junge Menschen auch irgendwie nach einem Job mit Sinn suchen und irgendwas tun wollen, ja, was, also dieses Gefühl, etwas Gutes tun zu wollen und an etwas Sinnvollem beteiligt zu sein. Einmal das und dann ist ja auch Viva Con Agua eher so eine lifestyleige Marke, also eine Marke, die, wir sagen immer, Swag hat, einfach die auch attraktiv ist und die junge Leute anzieht irgendwie. Wir haben viele Kunstereignisse, Musikereignisse, wir machen, wenn man sich für Sport interessiert, dann findet man auch seinen Platz hier. Man kann irgendwie aktiv sein und letztlich ist auch intern bei Viva Con Agua so, die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsatmosphäre sind schon besonders, würde ich behaupten. Was ich so vor meiner Zeit bei Viva Con Agua erlebt habe, dann ist es auf jeden Fall besonders. Mit jetzt, man kann sich die Arbeitszeit selbst einteilen, man kann arbeiten von wo man will, wann man will sozusagen. Dann haben wir so einen besonderen Umgang auch mit vielen Ritualen. Da wird sehr viel Wert drauf gelegt. Einfach die Verbindung und so das Menschsein und dem anderen dem Gegenüber sozusagen zuhören in der Kommunikation und flache Hierarchien, Rollen statt irgendwie Bereichsleitungen zu haben oder so. Das sind viele Dinge, die, glaube ich, junge Menschen zurzeit suchen oder wo sie sich aufgehoben fühlen. Nee, wir haben keine Probleme gehabt, Leute zu aktivieren. Es ist häufig so, dass wir arbeiten auch relativ viel mit so PraktikantInnen oder WerkstudentInnen. Es ist tatsächlich häufig so, dass die kommen und dann gerne auch bleiben wollen.
Na, das klingt doch schon mal gut. Du hast es jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen. Viva Con Agua nehme ich auch so ein bisschen lifestyleig wahr. Ich habe mich nur manchmal gefragt, ist es auch eine Herausforderung, zu gucken, dass es nicht zu lifestyleig wird, weil immerhin geht es um eine extrem ernsthafte Sache. Du hast selbst davon gesprochen, Wasser ist inzwischen sogar ein anerkanntes Menschenrecht. Ist es eine Herausforderung an der Stelle, dafür auch zu sorgen, dass die Marke nicht zu sehr in den Spaßbereich rutscht? Oder ist Spaß an der Stelle vielleicht auch genau der richtige Motor, um Gutes zu tun?
Ja, so ein bisschen beides. Also ich würde es nicht eine Herausforderung nennen, dass wir zu lifestyleig werden. Wir müssen einfach nur darauf achten, dass wir den Kern unseres Anliegens, nämlich den Zugang zu sauberem Wasser für alle Menschen, dass wir den nicht zu sehr vernachlässigen. Das ist für uns immer der wichtigste Punkt. Es muss immer um WASH gehen. WASH steht für Water, Sanitation und Hygiene und um die Projektarbeit letztlich. Und alles drumherum darf voll Lifestyle, Spaß und freudvoll sein. Und wir wollen ja auch und wünschen uns auch, dass jede Aktion den Leuten, die sie machen, auch Spaß bringt. So, ne? Und alle, die mitmachen, sollen irgendwie Spaß haben und vielleicht auch mal aus ihrer Komfortzone rauskommen. Wir wollen Menschen zusammenbringen und sie verbinden. Und wir nutzen eben wir nennen es immer die universellen Sprachen, Kunst, Musik und Sport, die jeder irgendwie versteht, ob hier in Deutschland oder auch in den Projektgebieten, wo wir ja auch Kunstprojekte machen und wo wir öfter mal mit MusikerInnen hinfahren. Wir wollen, dass die Leute, die sich mit Viva Con Agua verbinden, dass sie das gerne tun und dass sie Spaß daran haben und dass es denen auch was zurückgibt. Weil wir glauben, dass nur so jeder dann auch sein Potenzial entfalten kann und irgendwie seine Ideen einbringen kann. Und wir sehen Viva Con Agua eben als Plattform und darum ist es auch so anziehend für viele SupporterInnen und Ehrenamtliche, weil die halt auch so ein bisschen eben ihre Freiheit haben und sich selber einbringen können und eben ja diesen Spaß am Engagement haben. Und das müssen wir uns bewahren auf der einen Seite. Auf der anderen Seite darf es natürlich in der Öffentlichkeit, muss man schon klar erkennen und wissen, dass Viva Con Agua auch eine gemeinnützige Organisation ist, die sich eben für das Menschenrecht auf sauberes Trinkwasser einsetzt. Und das muss immer irgendwie der Kern sein. Und ist es aber letztlich auch. Also wir kriegen das in den meisten Fällen gut hin. Manchmal werden wir halt als Trinkwassermarke wahrgenommen, also als Mineralwassermarke sozusagen. Das ist auch okay, aber wir wollen eigentlich nicht sozusagen als Lifestyle-Marke ohne Purpose sozusagen wahrgenommen werden. Dann wäre es auf jeden Fall ein Schritt zu viel und wir müssten wieder verstärkt die Wasser- und Wash-Kommunikation in den Vordergrund stellen. Aber wir schaffen da, unserer Meinung nach, schaffen wir da eigentlich eine ganz gute Basis.
Und weil du es auch schon angesprochen hattest, die Rituale, von denen du gesprochen hast, die ihr auch unter euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern habt, war das durch Corona jetzt schwieriger oder habt ihr die einfach verändert und welche sind das vielleicht auch?
Ja, so ein bisschen hatten wir alle das Gefühl, wie es aber auch, glaube ich, bei anderen Organisationen auch war, dass so ein bisschen was verloren gegangen ist einfach. Ne? Also gerade Viva Con Agua steht eben auch für Verbindung und dafür, Menschen zusammenzubringen und viel zu kommunizieren und zu reden und zu feiern und so weiter. Und wenn das nicht möglich ist und dann so ein bisschen so wegbricht, dann ist das natürlich erstmal eine Herausforderung. Aber nee, wir haben die Rituale eigentlich beibehalten und haben das schon auch in den digitalen Raum dann verlegt. War ja relativ klar und schnell auch dann möglich, dass man sich wieder auch so austauschen kann. Wir haben auch Workshops weiterhin gemacht zu gewaltfreier Kommunikation und weil du es angesprochen hast, also Rituale ist zum Beispiel, dass wir am Beginn jedes Gesprächs oder am Beginn jedes Meetings einmal darüber austauschen, vielleicht auch mit einer Leitfrage, wie es uns gerade geht und was eigentlich Sache ist. Und das darf auch ruhig mal 5 bis 10 Minuten in Anspruch nehmen. Und wir haben so Insights und so. Also man kann unkommentierte Kommentare sozusagen zu irgendwie einem Meeting, dass man das nochmal teilen kann und so kurz aufarbeiten kann. Genau, das ist so das, was jetzt, wenn es um Rituale geht, ne? Dann haben wir noch Netzwerktreffen und einmal im Jahr eine Organisationsentwicklungswoche, wo wir eine Woche lang wirklich zusammenkommen und alle zusammen auch die Organisation weiterentwickeln und verschiedene Themen angehen, wo auch vieles ritualisiert ist, sozusagen. Natürlich war es ein bisschen schwieriger, das alles so in der Form beizubehalten. Und es ist auch einfach nicht das Gleiche. Das ist jetzt mein persönliches Gefühl. Es ist nicht das Gleiche, wenn man einfach vor dem Rechner sitzt, als wenn man jemandem gegenübersteht und den vielleicht auch kurz in den Arm nehmen kann oder begrüßen kann. Das ist schon nochmal was anderes. Aber ich glaube, dass wir es insgesamt ganz gut hingekriegt haben.
Und dann wollen wir noch ein bisschen auf die persönliche Ebene kommen. Du hast im Vorgespräch so kurz erwähnt, dass du vorher 10 Jahre im Journalismus unterwegs warst. Wie ist denn für dich dieser Wechsel gewesen? Und was würdest du heute in Bezug auf den Journalismus vielleicht auch gerne wieder sehen, wenn du jetzt auch das von einer ganz anderen Seite beurteilen kannst?
Ja, genau. Ich habe 10 Jahre als freier Journalist hier in Hamburg gearbeitet für verschiedene Tageszeitungen. Habe da dann auch mal so als Pauschalist gearbeitet und zuletzt war ich dann beim Greenpeace-Magazin und war da fest angestellt. Ich habe dann aber irgendwann festgestellt, dass mir die gesamte Branche irgendwie so vor drei, vier Jahren, war so eine wirklich schlechte Stimmung. Ich weiß gar nicht, ob es sich das jetzt doll geändert hat. Ich habe zwar noch gute Freunde auch, die immer noch in der Branche arbeiten, aber für mich war halt dieses Bild von den RedakteurInnen, die bei Gruner und Jahr durch die grauen Flure laufen und nicht wissen, wie es weitergehen soll und nicht wissen, wie man mit Journalismus eigentlich Geld verdienen soll und so weiter. Und insgesamt hat sich dann die Gelegenheit einfach ergeben für mich, das mal von der anderen Seite zu testen. Und ich kannte Viva Con Agua schon und kannte auch einige Leute aus dem Viva Con Agua Kosmos bereits, auch über den Beruf. Und dann war mir klar, dass ich das ausprobieren wollte. Und ich war total gerne Journalist und schreibe auch immer noch gerne und arbeite gerne redaktionell. Das kann ich aber bei Viva Con Agua auch machen, nur dass es halt eben irgendwie auf ein Thema fokussiert ist. Was ich mir wünschen würde vom Journalismus, ist eine gute Frage. Also ich würde dem Journalismus vor allen Dingen wünschen, dass er wieder auf einen grünen Zweig kommt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich auch durch die Corona-Krise. Einerseits gibt es natürlich die Leute, die auf die Straße gehen und Lügenpresse schreien, aber ich habe auch das Gefühl, dass viele Leute sich wieder vermehrt über die klassischen Medien informiert haben. Und vielleicht hat es dem Journalismus sogar ganz gut getan, zumindest was Nachrichten und so weiter angeht. Ich kann gar nicht sagen, was ich jetzt mir vom Journalismus erwarte oder wünsche. Möglichst viele Geschichten über Wasser, glaube ich. Aber damit hat die ARD ja schon angefangen und jetzt einen großen Themenschwerpunkt auf das Wasser gelegt. Nö, aber ich bin glücklich, ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe und ich glaube, es gibt da auch keinen Weg mehr zurück.
Bastian, dann an der Stelle ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und danke auch für dieses Schlusswort, weil ich glaube, es ist ein ganz angenehmes, aber auch ein ganz bedächtiges, was im besten Fall vielleicht wirklich dazu führt, dass wir in wenigen Jahren vielleicht auch wieder zurückgucken können und sagen können, hey, da war zwar eine krasse Zäsur in so vielen Themen ja zurzeit, aber sie hat vielleicht geholfen, sozusagen die Evolution im Journalismus wieder zu triggern und dafür zu sorgen, dass da vielleicht auch was Neues draus entsteht. Ganz herzlichen Dank.
Das wäre total toll. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt irgendwelchen JournalistInnen, die diesen Podcast möglicherweise hören, vor den Kopf gestoßen habe. Also ich bin großer Fan von gutem Journalismus, immer noch, und das werde ich auch immer bleiben. Und verfolge alle möglichen Medien sehr intensiv, was ja natürlich auch zu meinem Job gehört. Und ich finde, großenteils wird da auch immer noch sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Die Frage ist halt immer nur, kann man damit Geld verdienen? Und wie hält sich der Journalismus sozusagen auf dem Niveau, auf dem er sich befindet? Oder steigert es vielleicht sogar auch noch mal wieder ein bisschen? Aber ja, vielen, vielen Dank dir auch für die Einladung zu dem Podcast. Und ich hoffe, wir hören vielleicht irgendwann wieder voneinander.
So machen wir das.
Der Medienhut-Podcast, powered by Landau Media.